Deutsche Welle. Wissenschaft.
Mit Andreas den Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Belastetes Hühnerfleisch. Wie gefährlich sind Antibiotika und resistente Keime im Hähnchen für den Menschen? Immer kleiner, immer unauffälliger. Die Computer der Zukunft werden überall in unserer Umgebung eingebaut und nahezu unsichtbar sein. Und direkt vor unserer Tür. Klimawandel und globale Erwärmung bedrohen nicht nur das Polareis, sondern auch den deutschen Wald. Außerdem geht es um eine neue Therapie aus grünem Tee und Laserlicht gegen Alzheimer und um die Milchstraße, in der es viel mehr Planeten gibt als bisher angenommen. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft.
Future Now. Wie Forschung unser Leben verändert.
In unserer Serie Future Now begleiten wir deutsche Forscher bei ihrer Arbeit. Wir stellen visionäre Ideen und Entwicklungen vor, die unseren Alltag in Zukunft revolutionieren könnten. Und zwar in den Bereichen Medizin, Umwelt, Kommunikation und Mobilität. Heute geht es um den Berliner Wissenschaftler Stefan Jänichen, einen Visionär, der daran arbeitet, Computer quasi unsichtbar zu machen. Überall in unserer alltäglichen Umgebung sollen sie künftig eingebaut und verborgen sein, allerdings viel kleiner und unscheinbarer, als wir das heute kennen. Richard Fuchs stellt Stefan Jänichen und dessen Ideen vor.
Der Computer der Zukunft. Für Professor Stefan Jänichen von der Technischen Universität Berlin ist der vor allem eines, noch viel kleiner als heute.
Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die Speicherelemente immer kleiner und dafür immer leistungsfähiger werden und auch die Prozessoren werden immer leistungsfähiger und immer kleiner.
Die Welt von morgen. In ihr werden eingebettete Systeme eine Schlüsselrolle spielen, also Rechner, die sich in den Dingen unseres Alltags verstecken, sagt der Softwaretechnik-Professor, der auch Leiter des Fraunhofer Instituts für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST in Berlin ist. Schritt für Schritt werden Computer unsichtbarer, sagt Jänichen, und doch werden sie jeden Tag wichtiger.
Wer weiß denn heute, wenn er sich ein neues Auto kauft, dass da drin mehr als 80 Rechner versteckt sind? Die sieht er ja alle überhaupt nicht. Ja? Und die Steuern sorgen dafür, dass das Ding bremst, dass das Licht an- und ausgeht und was sonst noch alles da in dem Auto passiert.
Der Computer als treuer, beinahe unsichtbarer Begleiter des Menschen? Für Stefan Jänichen ist das 2030 weder Science-Fiction noch Schreckensszenario.
Ich denke schon, dass wir da eine ganze Menge Gerätschaften haben werden, die uns um uns herum einfach begleiten werden. Und die so klein sind, dass wir sie in die Tasche stecken, ja, vielleicht an die Brille klipsen, ja, und sowas. Das glaube ich schon.
Noch nicht erfunden, aber bereits auf seinem Wunschzettel. Stefan Jänichen will die Kommunikation zwischen Mensch und Computer noch intuitiver, noch spielender machen.
Was ich immer noch erfinden möchte, ich möchte eigentlich meinen Allzweck-Stick haben.
Ein simpler Stift in der Hand soll genügen, um die Dinge um uns herum zu dirigieren.
Ich zeige auf den Projektor und mache ihn an. Ja, ich zeige auf den, ne, und drücke im Prinzip auf den Knopf. Ist doch sehr intuitiv. Oder ich weise jetzt mal da drauf. Ich gucke gerade hier auf mein Heizungsventil und jetzt fange ich an, das Ding zu drehen und mache mal ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter.
Anschalten oder ausschalten, aufdrehen oder ausdrehen. Mit dem Allzweckstick können wir 2030 alles erledigen.
Und irgendwo sitzt ein Sensor, also eine Kamera, entdeckt, wo ich gerade hinzeige, ja, und entdeckt auch, was ich gerade mache. Und dazu rede ich noch ein bisschen und sage, jetzt hast du mich aber falsch verstanden. Und da brauche ich keine Tastatur mehr, die irgendwann macht.
Noch kommunizieren Mensch und Maschine aber vorwiegend über solche Tastaturen, Computermäuse, Grafikschnittstellen und zuletzt Touchscreens. So werden heute Informationen und Befehle ausgetauscht. Doch die Epoche solcher Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine neigt sich langsam dem Ende zu, sagt Stefan Jänichen. Ein Blick ins 3D-Vollkuppelkino des Instituts, das rundum von einem Netzwerk von Sensoren und Rechnern gesteuert wird, soll das verdeutlichen.
Die neuen Schnittstellen zwischen Computer und Mensch werden sehr viel interaktiver sein. Das heißt, es geht nicht mehr nur noch darum, wie kriege ich über Gesten oder sowas die Informationen in den Computer hinein, sondern auch, wie präsentiert er sich natürlich mit seinen Ergebnissen in meiner Umgebung. Ja, und das kann ja nicht immer nur sein, dass er mir auf dem Bildschirm irgendwas zeigt, ja, sondern es wird natürlich auch Reaktionen geben, die dann, naja, meine Umfeld beeinflussen, ja, wo ich dann eben als Reaktion von einem Rechner plötzlich mitkriege, jetzt wird es hier hell im Raum.
Verborgene Computer steuern damit unsere Umwelt und sprechen sich dabei untereinander sogar immer öfter ab.
Wenn die Dinge miteinander kommunizieren, finde ich es ja prima, ne? Also wenn ich hier die Heizung hochdrehe und dann vielleicht woanders eben die Klimaanlage anspringt, um dann noch was anderes zu machen oder sowas, kann ich mir gut vorstellen.
Computer überall eingebettet in unsere Welt und leistungsfähiger als je zuvor. Macht das den Menschen 2030 aber auch glücklicher?
Das hängt doch ein bisschen von der Entwicklung wieder ab. Ja, also ich meine, die Menschheit hat sich seit, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, ja, hat sich ja entwickelt. Und man konnte an jedem Zeitpunkt natürlich sagen, hat uns die Erfindung von Webstühlen, hat die uns glücklicher gemacht?
Letztlich muss darauf jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft ihre ganz eigene Antwort geben, sagt Stefan Jänichen. Er jedenfalls, ein Informatiker mit Leib und Seele, wie er sich nennt, mag sich eine Zukunft ohne Computer gar nicht mehr vorstellen.
Unser Planet wird immer voller. Ohne die Unterstützung von Rechnern werden wir ja gar nicht in der Lage sein, so viele Menschen auf dieser Erde zu ernähren, das Wasser so sauber zu halten, dass wir es noch trinken können, die Energie so zu produzieren, dass wir alle irgendwo dann im Warmen sitzen, vielleicht auch noch sogar noch Auto fahren können. Die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, ja, die Lösung dieser Probleme wird davon abhängig sein, auch wie die Informationstechnik an der Stelle integriert wird.
Der Computervisionär Stefan Jänichen, vorgestellt von Richard Fuchs. Eine Studie des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hat gezeigt, dass Hühnerfleisch oft mit resistenten Keimen belastet ist. 11 von 20 Proben aus Supermärkten und Discountern in mehreren deutschen Großstädten enthielten diese Keime. Dabei handelt es sich um Krankheitserreger, die sich mit Antibiotika kaum noch oder gar nicht mehr bekämpfen lassen und so zu schweren Erkrankungen führen können. Mutmaßlich sind sie durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Hähnchenmast ins Fleisch geraten. Dr. Klaus-Dieter Zastow ist jetzt am Telefon. Er ist der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Herr Zastow, wie gefährlich sind denn diese resistenten Keime für den Menschen tatsächlich?
Die resistenten Keime sind natürlich immer dann gefährlich, wenn sie in Wunden kommen, in sterile Körperhöhlen, in die Blutbahn, in die Lunge, in die Blase oder im schlimmsten Falle nach oder bei Operationen, sagen wir von Gelenkimplantationen bei einer künstlichen Hüfte, künstliches Kniegelenk, da machen sie massiv Probleme und sind dann für den Betroffenen, höchst unangenehm, ist noch harmlos ausgedrückt, eine Katastrophe.
Das heißt, wenn ich die Keime im Hühnerfleisch habe oder im Fleisch, in der Nahrung und das Fleisch durchgegart ist, dann muss man sich da eigentlich keine großen Sorgen machen.
Das ist richtig und genau so muss man das auch auseinanderhalten, damit nicht irgendwo jetzt, ich sag mal, eine gewisse Panik entsteht. Diese Keime sind resistent gegen Antibiotika, aber nicht resistent gegen die üblichen Regeln der Desinfektion. Also zum Beispiel eine der ältesten Formen der Desinfektion ist die thermische Behandlung, das heißt also Erhitzen mit Temperaturen von mehr als 70 Grad. Und das ist in der Regel ja der Fall beim Hähnchen. Das wird gebraten und bei ganz hohen Temperaturen zubereitet. Also die Keime überleben da nicht.
Wie ist es denn mit der Hygiene in der Küche? Das heißt, ich bereite das Hähnchen zu, habe es mit einem Messer geschnitten vielleicht oder auf dem Schneidebrett sind noch Reste. Wie lange überleben denn die Keime dort?
Ja, da können die Keime schon eine ganze Weile überleben. Das heißt also, da muss man vorsichtig sein. Aber das ist ja nicht erst so seit den MRSA, multiresistenten Erregern, sondern schon seit Salmonellen, dass wir sagen, also erst einmal muss eventuell das Schneidebesteck gewechselt werden, also ein anderes Messer genommen werden oder das Brettchen gewechselt werden oder eben eine desinfizierende Reinigung der Oberfläche in der Küche nach frischem Geflügel.
Nun ist die vermeintliche Ursache für diese Keime in den Tieren, ist die umfangreiche Gabe von Antibiotika in der Mast. Antibiotika sind ja nun eine ziemlich scharfe medizinische Waffe. Warum wird denn das in der Mast so umfangreich eingesetzt?
Natürlich ist es so, die Tiere sind in der Massentierhaltung einem erheblichen Stress ausgesetzt. Damit sind sie auch infektionsanfälliger. Und zum einen möchte man natürlich Infektionserreger heraushalten aus den Tieren. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch, dass sie nicht erkranken oder sogar sterben. Das wäre also auch ein wirtschaftlicher Verlust. Also gibt man Antibiotika, ob man die in der Menge, wie sie offenbar verabreicht wird, geben muss, ist eine andere Frage. Und genaue Kenntnisse haben wir ja häufig darüber gar nicht, denn es gibt ja auch klare Regelungen in dem Bereich, auch von der EU, was gemacht werden darf und was nicht. Ob sich immer andere halten, das bleibt uns verschlossen.
Und wie entstehen dann, wenn ich jetzt ein Huhn habe, das Antibiotika bekommen hat, wie entstehen dann diese resistenten Keime?
Die entstehen nicht einfach nur, weil ein Antibiotikum da ist, sondern die Zunahme der resistenten Keime liegt ja daran, dass die Normalflora, die gesunde Flora, die ja jedes Lebewesen braucht, dass die dezimiert bis hin zu ausgerottet wird. Das kennen Sie, wenn jemand über längere Zeit Antibiotika genommen hat, da bekommen manche Leute Durchfälle. Das liegt dann daran, dass die Darmflora so stark geschädigt worden ist, dass die Aufgabe des Darms nicht mehr wahrgenommen wird, nämlich das Wasser zurück zu resorbieren, kriegen sie also Durchfälle. So, und deswegen haben wir unsere Normalflora. Und wenn die nun ausgerottet wird, dann können die, die nicht zur Normalflora gehören, die also diese Resistenzen haben, sich natürlich besonders gut entwickeln. Denn es ist ja so, dass die Masse mehr wird, aber nicht so sehr viele unterschiedliche Keime da. Also nur das Nehmen von Antibiotika macht noch keine Resistenz.
Komme ich mal zurück zu den Antibiotika, die wir ja dann auch aufnehmen über die Nahrung. Die sind aber ungefährlich, wenn man sie im Hühnerfleisch hat.
Also das ist eine offene Frage, die wir nicht genau beantworten können, weil es dazu kaum Untersuchungen gibt. Sehr viele Antibiotika werden durch die große Hitze, die ja dort entwickelt wird, also ich sag mal in der Bratpfanne, da sind das ja locker mal 100, 200 im Bratofen sogar bis 300 Grad, also 280 Grad. Viele Antibiotika werden zerstört, die zerfallen durch diese Hitze und sind ohne jede Bedeutung. Es gibt aber Antibiotika, die sind thermostabiler, die halten also eine ganze Menge aus und nun erhitzen wir nicht alles auch gleich auf 280 Grad. Die bleiben uns zum Teil erhalten oder Fragmente davon. Was damit wirklich passiert, das weiß kein Mensch. Das ist nicht untersucht worden, wäre auch wahnsinnig schwierig. Man müsste also die Antibiotika immer bestimmten Temperaturen aussetzen und dann mal sehen, was dann noch übrig bleibt und wie es dann auch im Menschen, ja, was damit passieren würde. Das ist tatsächlich ein weißer Fleck. Da haben wir wenig Kenntnisse drüber. Und deswegen ist es natürlich auch gut, wenn wir so wenig wie möglich davon in der Speise haben. Also man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, das wird alles zerkocht. Ich will es auch nicht dramatisieren, aber da ist noch viel, wenn man so will, Forschungsbedarf.
Und kann man gegen diese resistenten Keime dann neue Antibiotika entwickeln?
Da kämpft sich die Industrie gerade durch bisher ist nicht allzu große Hoffnung, dass da irgendein neues Wundermittel auf dem Weg ist. Im Moment muss das alles anders laufen. Das heißt, im Moment müssen wir versuchen, was wir auch ganz speziell und besonders, und weil wir das auch überblicken können und Maßnahmen haben, im Krankenhaus durchsetzen, dass die multiresistenten Erreger flach gehalten werden. Das heißt, wir müssen sie weghalten von den Patienten durch Isolierung von betroffenen Patienten, durch Desinfektion, durch Beseitigung. In der Regel gibt es immer noch ein Antibiotikum. Also es gibt bisher tatsächlich eigentlich keinen Keim, der nicht dann am Ende des Tages noch mit einem Antibiotikum zu erwischen wäre. Das ist natürlich trotzdem eine etwas umständlichere Suche. Man sucht ein bisschen länger nach dem wirksamen Medikament. Wenn man ganz großes Pech hat, dann ist nur noch ein Medikament übrig und das landet nun gerade am Knochen nicht. Das ist eine Katastrophe für den Betroffenen. Der muss dann vielleicht sein Bein amputieren lassen. Aber in der Regel finden wir immer noch etwas. Neues Mittel ist nicht auf dem Markt oder nicht in Sicht. Die Maßnahme muss heißen Desinfektion, Sterilisation und Search and Destroy. Wir suchen nach dem Keim und dann zerstören wir ihn. So sind übrigens auch die Pocken ausgerottet worden.
Nun ist diese ganze Diskussion hochgekocht, eben weil es diese Studie gab vom BUND mit den belasteten Fleischproben.
Haben Sie abschließend eine Empfehlung, wie man mit Fleischkonsum, Hühnerfleisch umgehen sollte, um da möglichst allen Gefahren aus dem Weg zu gehen?
Naja, der erste Hinweis geht natürlich schon an die Geflügelindustrie, dass die versuchen muss, dass die Antibiotika bei ihnen nicht allzu sehr überhand nehmen in den Produkten. Ansonsten kann man nur sagen, kochen und garen. Das Risiko, daran zu erkranken, sehe ich als eher gering an, weil wir eben durch diese Verzehrsprozesse, die wir haben, gekocht und gegart, eigentlich die Erreger nicht mehr lebend zu uns nehmen. Aber das Fragezeichen bleibt, was passiert mit den Antibiotika, die ja verändert werden in der Pfanne und im Kochtopf und in der Bratröhre? Davon wissen wir sehr, sehr wenig. Ob sie völlig ungefährlich dahinter gehen oder ob sich irgendwas anderes bildet, wovon wir heute noch keine Ahnung haben.
Deutschland diskutiert über Antibiotikagabe in der Hähnchenmast und über resistente Keime im Hühnerfleisch. Risiken und Gefahren hat uns Dr. Klaus-Dieter Zastrow erläutert. Vielen Dank für das Gespräch.
Kikeriki, kukuruku, ruketiku. Und jetzt du. Du armes Huhn, du tust mir leid. Du weilst hier nur noch kurze Zeit. Eines Morgens in der Frühe erwachst du in der Brühe. Ab in die Suppe.
Tja, die armen Hühner. Deshalb gehen wir von den überfüllten Legebatterien doch lieber dahin, wo die Natur noch in Ordnung ist, nämlich in den deutschen Wald. Allerdings ist auch der bedroht, denn während mancher Städter sich in den Wald flüchtet, um dem Stress des Alltags zu entkommen, leiden Fichten, Eichen und Buchen genau darunter, unter Stress nämlich. Der hat seine Ursache wiederum im Klimawandel und in der globalen Erwärmung. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig und Halle untersuchen deshalb, wie sich der Klimawandel auf den deutschen Wald auswirkt.
Mitten im Wald scheint die Zeit stillzustehen. Unverwüstlich wirken die gewaltigen Eichen und Buchen in einem gut durchmischten Wald. Und tatsächlich haben sie schon einiges überstanden. Etliche Stürme und nicht zuletzt das oft beschworene Waldsterben. Der Klimawandel ist eine neue Herausforderung.
Ein Problem, welches wir heute schon erkennen, ist, dass wir zu Wachstumsphasen ausgeprägte Trockenphasen bekommen, sodass viele Baumarten unter Trockenstress geraten und da zum Beispiel anfälliger für die verschiedenen Schadinsekten sind.
Stefan Klotz ist Biologe beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Wenn in den Schlagzeilen vom Fichtensterben die Rede ist, vom Eichen- oder Buchensterben, dann waren die Bäume häufig durch Hitze oder Trockenheit vorgeschädigt. Doch warum werden manche Bäume krank, während anderen dieselben Bedingungen nichts anhaben können? Um das herauszubekommen, schlagen die Forscher ganz unterschiedliche Wege ein. Im Labor von Sylvie Herrmann steht ein Kühlschrank neben dem anderen. Herrmann öffnet die Tür und im Inneren stehen
Weckgläser aus Glas für Marmelade oder Birnen oder Äpfel. Und anstattdessen sind kleine Eichen drin, die sind 3-4 Zentimeter groß, haben schöne grüne Blätter und haben in der ersten Phase keine Wurzeln. Und erst dann, wenn sie schön groß gewachsen sind, werden wir sie versetzen auf ein anderes Medium. Das ist Schwarz, Aktivkohle, das induziert dann die Wurzelbildung. Und erst ab dem Moment haben wir eine vollständige Pflanze, die auch für unsere Versuche geeignet ist.
Der Forschung wegen ist Sylvie Herrmann vor Jahren von Frankreich nach Deutschland gezogen. Sie ist stolz auf ihre Eichenzucht, denn Eichen sind besonders schwer im Labor zu kultivieren. In der Klimakammer müssen die Eichen mit einem ungewöhnlich kalten Sommer klarkommen. Die Beleuchtung entspricht hier einem langen Sommertag. Die Temperatur dagegen wird auf 14 oder 17 Grad heruntergeregelt. Viel zu früh haben sich die Blätter der kleinen Bäume verfärbt. Die Eichen im Klimaschrank leiden unter Stress. Aber was heißt das genau? Welche Gene sind aktiv, wenn Bäume unter Kälte oder Trockenstress leiden? Und warum haben Schädlinge bei solchen Bäumen ein leichtes Spiel? Die Forschungen von Sylvie Herrmann und Stefan Klotz sind auf Jahre angelegt. Wer Bäume studiert, braucht Geduld. Neben den experimentellen Arbeiten im Labor beobachten die Forscher deshalb ganz genau, was sich im natürlichen Ökosystem tut und erstellen Szenarien für die Zukunft.
Wir haben also geschaut bei Arten, wie ist das aktuelle Verbreitungsgebiet. Vom aktuellen Verbreitungsgebiet hat man natürlich die aktuellen Klimabedingungen und haben dann geschaut, wenn die Klimabedingungen sich ändern, in welchen Bereichen des Areals bekommt die Art Probleme und verschwindet oder kann sie neue Gebiete erreichen, wo dann das Klima zuträglich wäre.
Zu den größten Verlierern gehören dabei nicht die Eichen, sondern Nadelbäume wie die Fichte. Für den Brotbaum der Forstwirtschaft wird es in vielen Regionen zu trocken werden. Experten empfehlen deshalb seit langem, den Wald umzubauen. Das größte Problem für den Wald ist das Tempo der Veränderungen. Der Klimawandel kommt zu schnell und Bäume sind keine guten Wanderer. Aber auch andere, flexiblere Arten können in passenden Klimabedingungen nicht einfach hinterherfliegen.
Man weiß zum Beispiel, dass bei bestimmten Schmetterlingen das Areal stärker schrumpfen wird, weil die notwendige Pflanzenart, auf der die Raupen dann fressen, stark geschädigt wird. Für den Schmetterling wäre das Klima zwar nach wie vor günstig, aber seine Nahrungspflanze ist nicht mehr da.
Eine Fülle von Faktoren entscheidet darüber, welche Arten zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern gehören werden. In jedem Fall wird sich die Zusammensetzung unserer Wälder verändern. Die Arbeitsgruppe von Stefan Klotz hat das Ausmaß, den sogenannten Turnover, berechnet.
Turnover ist ja gemeint, die Betrachtung sowohl der Artenverluste als auch der Artenzugewinne. Und das kann natürlich in den krassesten Szenarien ohne weiteres im Bereich zu bis zu 50% des Artenwechsels bis 2080 sein.
Um 2 bis 4 Grad werden die Temperaturen in den kommenden 50 Jahren steigen. Gleichzeitig nehmen Wetterextreme zu. Starkregen und Überschwemmungen folgen auf lange Dürreperioden. Der Wald kann viele dieser Entwicklungen abpuffern, wenn wir ihm dabei helfen. Sicher ist, je vielfältiger und artenreicher ein Wald aussieht, umso besser kann er mit den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen klarkommen. Risikostreuung heißt das in der Sprache der Forstwirte.
Deutschlands Wälder leiden unter dem Klimawandel. Claudia Rubi hat für uns berichtet.
Mit einem Extrakt aus grünem Tee und rotem Laserlicht wollen Forscher der Universität Ulm die Alzheimer'sche Krankheit besiegen. Dank der ungewöhnlichen Kombinationstherapie konnten sie die für Morbus Alzheimer typischen Beta-Amyloid-Plaques im Modellexperiment um mehr als 60% verringern. Die Plaques bilden sich an den Gehirnzellen von Alzheimer-Patienten und stören die Signalübertragung zwischen den Zellen. Die Idee für den neuartigen Therapieansatz entstand bei der Grundlagenforschung am Institut für Mikro- und Nanomaterialien. Die Forscher hatten festgestellt, dass sich dünne Wasserschichten ausdehnen, wenn man sie mit rotem Laserlicht bestrahlt. Nach dem Ende der Bestrahlung ziehen sie sich wieder zusammen und nehmen dabei Substanzen aus ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Diesen Effekt konnten die Wissenschaftler auch auf menschliche Gehirnzellen übertragen. Sie brachten mit Plaques befallene Nervenzellen mit der Substanz EGCG zusammen. EGCG ist ein Extrakt aus grünem Tee, das Alzheimer-Plaques angreift und auflöst. Dann bestrahlten sie die Zellen mit rotem Laserlicht. Das EGCG dehnte sich aus, zog sich nach Ende der Bestrahlung wieder zusammen und nahm dabei die zerstörten Plaques mit. In der Milchstraße gibt es mehr Planeten als Sterne. Zu dieser Erkenntnis sind Astronomen der europäischen Südsternwarte ESO gekommen. 6 Jahre lang haben sie die Sterne der Milchstraße intensiv beobachtet und dabei festgestellt, dass jeder Stern im Schnitt 1,6 Planeten besitzt. Vermutlich etwa 10 Milliarden Sterne der Milchstraße liegen in der sogenannten bewohnbaren Zone, in der Wasser flüssig wäre. Ob es dort irgendwo Leben gibt, wissen die Forscher allerdings nicht. Die Astronomen hatten mit einer besonderen Methode nach sogenannten Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems gesucht. Wenn ein Stern von der Erde aus gesehen exakt vor einem anderen vorbeizieht, strahlt der hintere Stern vorübergehend etwas heller. Hat der vordere Stern einen oder mehrere Planeten, zeigt sich jeweils eine kleine Beule im Helligkeitsverlauf des hinteren Sterns. Die Forscher beobachteten rund 500 Sterne mit hochauflösenden Verfahren genauer und rechneten ihre Ergebnisse auf die gesamte Milchstraße hoch.
Tja, bleibt mir noch auf unsere Internetseite hinzuweisen. Unter www.dw-world.de/wissenschaft finden Sie weitere interessante Themen aus der Wissenschaft und selbstverständlich auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Dehn-Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.